ganzes Leben gebe ich dir. Und zum Teil geht es halt genau darum. So, mach mal Johannes auf. Wir sind jetzt bei Johannes 7. So, und ich werde ein bisschen erzählen, so wo wir letztens waren. Und zwar Johannes 6, Vers 26. Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen sehen, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt. Also Johannes 6, 26 und 27 war das, ne? So, nochmal 27. Wirkt, also lebt. Lebt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt. Also Jesus guckt die Leute da an, so ein, sieht da mindestens 20.000 Menschen, mindestens 20.000 Menschen stehen, ne? So ein, und auf ihn warten. So ein, und du kannst natürlich denken, so, das ist ja krass, die ganzen Leute, die, das wünscht sich jede Gemeinde, dass eine ganze Stadt zum Glauben kommt und einfach nur zu Gott kommen will, ne? Und die waren alle da bei Jesus. Und die sind alle dort zur Gemeinde gekommen, zu Jesus und seinen Jüngern. So. Aber Jesus guckt die an und ist ganz ehrlich mit denen und sagt: Ey Mann, ihr seid aus echt falschen Motiven hier. Ihr seid nicht hier, so weil ihr ewiges Leben haben wollt. Ihr seid nicht hier, weil ihr Gott kennenlernen wollt. Ihr seid nicht hier, weil ihr Gott lieb habt oder hören wollt, was er zu sagen hat. Weil ihr Respekt habt vor dem, der euch gemacht hat. Sondern ihr seid nur hier, weil ihr was haben wollt. Damit es euch gut geht. So. Und das ist, lieb ich so an Jesus. Er ist nicht so wie die meisten Christen heute, die so mit der Flower Power durch die Welt gehen und sagen, du darfst die Menschen bloß nicht irgendwie anstupsen, du musst die streicheln ganz lieb und sanft. So, Jesus war knallhart. So, gerade in solchen Sachen wie dem. So, und das ist halt auch für uns wichtig, dass wir halt ehrlich sind zu den Menschen, die Jesus nicht kennen. So, dass wir halt sagen so, nee, Gott gefällt es nicht. Oder sagen, hey, Gott möchte dein ganzes Herz oder Gott ganz. So, und genauso wenig wie, ja, wie wenn du mal Kinder hast später, so ein, du nicht willst, dass die dich nur zur Hälfte lieb haben. So, du willst, dass sie dich komplett lieb haben. So, ne? Und du musst echt aufpassen mit den Dingen der Welt. So, weil dieses materielle Zeug, das wir besitzen, so Spielkonsole, Auto, Fernseher, Beamer, was weiß ich denn, ne? So was man halt so hat. So, Gott hat das nicht verboten. So, sondern wertvoll ist es erst dann, wenn es dich nicht ablenkt von Gott und wenn es dich fördert, Gott zu preisen dafür. Zum Beispiel Auto. Ich habe ein Auto, das fällt wahrscheinlich bald auseinander, ich weiß es nicht. So, aber ich bin super dankbar dafür, dass ich es habe. So, und ich kann Gott dafür preisen und sagen, Gott, ich danke dir, wir haben endlich ein Auto, wo wir alle reinpassen. Und wir kommen von A nach B, auch wenn es langsam geht. So. Aber wir haben ein Auto, das funktioniert. Und das ist ein echter Segen, weil ohne Auto wären wir schlecht dran gerade. Aber du kannst auch unzufrieden sein und, weißt du, du könntest das Auto nutzen in deinem Leben oder du könntest leben für dein Auto. Dein Leben nutzen für dein Auto. So. Und dann, das bedeutet, dass dein Leben sich nur um das Auto dreht. Du musst einen besseren Job anfangen oder irgendwelche illegalen Sachen machen, so, um dir noch dies und jenes dran zu basteln und so. Und ich kenne eine Menge Leute, die ihr ganzes Leben nur an Autos basteln. Totale Verschwendung, weil wenn sie fertig sind, geben sie es weg. So, hat das irgendwie Sinn gemacht für irgendjemanden? Nicht wirklich. So, außer für den, der das Auto dann vielleicht hat. So, aber weißt du, die stecken alle Kraft und Zeit und Liebe und Leidenschaft, die sie haben, in Gegenstände. Und ihr Leben ist nie fertig, nie froh. Da ist immer eine Leere drin, immer ein Loch, das gefüllt werden muss. Also kommt das nächste Auto ran. Und es geht immer so weiter. Und jedes Mal denkst du aufs Neue, genau, das ist es. So, wenn das fertig ist, dann geht es mir besser. Und im Endeffekt ist genau das Gleiche, dann kommt die nächste Rostlaube, die wieder schick gemacht wird. Du musst aufpassen. Bei uns war es so, wir haben gebetet, wir haben gesagt, unser Auto fällt auseinander, oh, das wird bestimmt nicht mehr lange gehen, also brauchen wir ein neues Auto auf jeden Fall. Und wir haben gesucht und unsere ganze Zeit, wo wir auf der Suche waren nach einem neuen Auto, hat sich alles nur um dieses eine Thema gedreht. Und ich finde das belastend, weil es zieht dich total weg von Gott. So, und ich will nicht leben für ein Auto. Ich will leben. Und ein Auto ist cool, dass ich es nutzen darf dabei. Und wenn es irgendwann auseinanderfällt, dann weiß ich, dass Gott uns Neues gibt. So. Weißt du, und so ist es mit allen Sachen. So, lass dich nicht blenden von den Dingen der Welt. So, eine Hausaufgabe, einfach mal drüber nachdenken, so, worum dreht sich mein Leben? Wenn ich früh aufstehe, oder bevor ich ins Bett gehe, was sind so die Sachen so in meinem Leben, so worum sich mein Herz und meine Gedanken drehen? Und da wirst du auch schnell rausbekommen, ob du für Gott lebst oder nicht, zur Ehre von ihm oder nicht. So. Ich muss mich oft prüfen und im Endeffekt kriege ich dann oft mit, und manchmal drehe ich mich um die falschen Dinge und dann ist mir auch klar, warum ich mich so ausgepowert fühle oder so leer. Das zum letzten Mal. Okay, Kapitel 7. Und danach zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Juda umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Es war aber das Laubhüttenfest der Juden nahe. Laubhüttenfest? Warte mal. Oder haben wir es auch geschrieben, dass es nicht verletzt ist? Okay, Laubhütten, gab es so drei Riesenfeste bei den Juden damals, gibt es heute noch. Laubhüttenfest war das eine davon. Da haben sie sich aus Laub Hütten gebaut auf den Dächern. So mit Reisig und Zeugs. Und dann haben die eine Woche lang, also 8 Tage, so nicht unten in ihrem Bett, in ihrem Haus geschlafen, sondern in Zelten. Es war Camping, eine Woche Camping sozusagen. So eine ganze Familie sitzt zusammen, so und alle um ein Lagerfeuer, erzählen sich Geschichten und erinnern sich an eine Geschichte, und zwar, dass Gott um die 1 bis 2 Millionen Menschen 40 Jahre lang in der Wüste ernährt hat. Mit Wasser und mit Essen. Und alleine in der Wüste zu leben, ist schon schwer. Aber 1 bis 2 Millionen Menschen in der Wüste zu ernähren, ist unmöglich. Das geht nur mit einem Wunder. Und Gott hat die Wunder gemacht. Früh gab es Manna, abends gab es Wachteln. Und das 40 Jahre lang, jeden Tag. Und das Laubhüttenfest war dazu da, einfach, dass die Leute sich dran erinnern und drüber nachdenken, so, Gott ist der für uns sorgt und Gott ist der Wunder macht. Selbst da, wo Menschen nicht weiterkommen, er kann's. Für ihn ist absolut gar nichts unmöglich. So, 7 Tage Laubhüttenfest und am 8. Tag war es Sabbat. Und Sabbat haben die religiösen Führer draus gemacht, so, die haben gesagt, Sabbat, da darfst du nur so und so viele Schritte tun, du darfst nicht arbeiten, nicht heilen, nicht Essen machen und so weiter. So, das ist ein Tag, der nur Gott gehört. Gott hat zwar gesagt, ich habe 6 Tage gearbeitet und am 7. habe ich geruht und ich will, dass ihr das macht, das nenne ich Sabbat, dass ihr einen Tag in der Woche frei habt. So, weißt du, aber ist logisch, so, du darfst da dich bewegen und essen und trinken und helfen und machen. So, aber die Juden sind halt religiös. Und religiös bedeutet, dass du irgendwas machen musst, um Gott zu gefallen. Gott ist nicht religiös. Gott hat alles gemacht, sodass wir alles haben. Weil wir können für Gott absolut gar nichts machen. So, nicht eins. So, wir gefallen Gott, weil wir Jesus angenommen haben. So. Und zu der Zeit im Laubhüttenfest, da waren bis zu 2,5 Millionen Menschen in Jerusalem. Also die Stadt war proppevoll, so wie auf der Love Parade und nur noch schlimmer. So, das hat irgendein Josephus aufgeschrieben, das war so ein Geschichtsschreiber von damals. So wurscht. Aber jedenfalls waren super viele Menschen da. So. Und das Highlight für die Juden. Na dann, eine Woche Urlaub ist cool, oder? Also ich finde eine Woche Urlaub ganz cool manchmal. So, Situation. Wo war man? Okay, Vers 3. Da sprachen seine Brüder zu ihm. Also Jesus hat auch Brüder. Maria wurde wieder schwanger und wieder von Josef. So, und hat ein paar Söhne und ich denke mal auch Mädchen geboren. Die Mädchen werden meistens nie erwähnt. So, aber die Brüder sind hier drin. So, okay, da sprachen seine Brüder zu ihm. Brich doch auf von hier und zieh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen können, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht zugleich öffentlich bekannt zu werden. Wenn du diese Dinge tust, so offenbare dich der Welt. Also die Brüder denken überhaupt nicht gottgemäß, sondern weltlich. Und das ist so, wie die Welt heute sagt, wie wir denken sollen. So. Jesus sollte populär werden, weil die ganze Welt sollte von ihm wissen, ne? Aber Jesus hat sich immer versteckt, der war immer undercover. So, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Vater gesagt hat, jetzt ist Zeit, dass du weltbekannt wirst. Dann ist er ins Rampenlicht getreten. Aber bis dahin hat er jedes Mal gesagt, so, ist nicht meine Zeit, ich halte mich in Demut zurück. Der hatte zwar die ganze Macht, die Welt mit einem Schnips wegzuschnipsen, Legionen von Engeln runterzukommen, dass die Sünder bestrafen, aber er hat gesagt, ich halte mich zurück. Ich bin hier als einfacher Mann und halte mich im Hintergrund. Aber hier seine Brüder, die haben halt so gedacht, wie die Welt denkt. Hey, wenn du bekannt werden willst, Jesus, dann braucht man einen guten Plan. Du brauchst Flyer, du brauchst Werbung, du musst dich ein bisschen in Szene setzen, so ein paar Wunder da. Und guck mal, hier ist ein Laubhüttenfest, 2 Millionen Menschen. So, wenn dich da auf den Marktplatz stellst und Dämonen und ein paar Kranke so wieder heil machst und so und Dämonen austreibst, vielleicht kannst du ja einen Blitz runterfahren lassen oder irgendwas Cooles, so, dann geht das über die Runde und innerhalb von einer Woche bist du weltbekannt. So. Also sind gute Manager. So, und die wollten Jesus vermarkten wie ein Popstar. So. Aber Jesus sagt zu ihnen, Vers 6, meine Zeit, die ist noch nicht da, aber eure Zeit, die ist immer bereit. Weißt du, und wenn du ein Leben ohne Gott führen willst, und berühmt und bekannt werden willst, so, deine Türen stehen immer offen. Jeder Mensch kann berühmt werden. Jeder Mensch kann beachtet werden von der ganzen Welt. Irgendwas kann jeder, und wenn du genug Zeit und Liebe investiert, ein bisschen Glück hat, kein Problem. Heute kannst du mit einem Lied, das nur 3 Wörter hat und total dämlich ist, total bekannt werden und Millionen machen. Ist eine total verrückte Zeit. Und was Jesus damit meinte zu seinen Brüdern war, die Welt nimmt an dir keinen Anstoß, an euch. Weil ihr seid wie die Welt. Ihr lebt wie die Welt, ihr seht aus wie die Welt, ihr redet wie die Welt, ihr redet wie die Menschen und lebt wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Also, die Welt hat nichts gegen euch. Warum auch? So. Vers 7. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie. Und weißt du, warum die Welt Jesus hasst? Weil Jesus das absolute Gegenteil ist von dem, was wir kennen. Er ist das Licht. Lesen wir mal Vers weiter, Vers 8. Geht ihr hinauf zu diesem Fest? Ich gehe nicht zu diesem Fest hinauf, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Und als er dies zu ihm gesagt hatte, da blieb er in Galiläa. Weißt du, Jesus hat uns zum Licht gemacht. Und wir haben Jesus angenommen, fast alle. Und somit haben wir Jesus in uns. Der Heilige Geist wohnt in uns. Und wir sind jetzt Repräsentanten von Gott, wenn du es so willst. Wir sind seine Wappen, seine Krieger. Und an uns Christen weltweit richtet sich die Welt, wer Jesus ist. Wie er denkt, wie er liebt, was ihm wichtig ist und was nicht. Und ich muss sagen, die Welt, die Christen weltweit gesehen, die Masse davon ist beschämend für Gott. Und ein mieses Zeugnis. Weil die Welt sieht nicht Gottes Liebe und Gnade, und sieht nicht seine Größe und Majestät und dass irgendwie was Besseres bei ihm ist, sondern wenn du die Welt anguckst, die Christen, in der Gesamtheit heute, dann sieht sie aus wie die Welt, stinkt wie die Welt, ist dreckig wie die Welt, redet wie die Welt, denkt wie die Welt, sogar die Gottesdienste sind weltlich. Da wird nicht mehr über Gott und die Bibel geredet, sondern die Bibel wird weggelegt und dann wird über Politik gequatscht. So sieht es in den Kirchen heute aus. sondern es geht um Geld, es geht um Macht, aber es geht nicht mehr um Jesus, das ist der einzige Weg. Nur durch ihn kommst du zum Vater. Auch wenn du Jesus folgst und ihn ernst nimmst und er dich verändert in seinem Bild, dann wird die Welt dich hassen. Weil was passiert? Ein Beispiel, wir hatten jetzt unser Barbecue hier. Und ich komme nachts total müde an, ziehe mich aus, lege mich ins Bett und früh total müde wieder aufgestanden, total verpeilt, dicke Glüsen, hab mich gesehen, sitze am Küchentisch, mit meinen Sachen vom Vortag, und will dann los irgendwie einkaufen oder was weiß ich, was ich machen wollte. Und dann gucke ich runter und meine Hose, die ist voll mistig. Da sind die riesen Kaffeeflecken drauf, übelst die Fettspritze vom Grill. Und in der Dunkelheit, da ist es egal, wie dreckig du bist, es fällt nicht auf. Wenn es hier dunkel ist, kann ich nicht sagen, wer von euch dreckiger ist. Weil du siehst es nicht. Aber sobald jemand reinkommt und Licht macht, dann erkennst du auf einmal, dass du nicht sauber bist, sondern dass du voller Kaffeeflecken und voller Fettspritzer bist. Und so sind wir für die Welt. Sobald wir ins Rampenlicht kommen und erscheinen, da wird die Welt sehen, dass sie eine Sünde ist, dass sie dreckig ist und dass sie neue Sachen braucht, die sauber sind. Und das mögen die meisten nicht, weil der Mensch ist zwar ein Schaf, aber genauso auch ein Schwein. Und wühlt sich gern in seinem Kot. Und was der Kot der Welt ist, darüber könnt ihr immer nachdenken. Vers 10. Nachdem aber seine Brüder hinaufgegangen waren, da ging auch er hinauf zum Fest. Nicht öffentlich, sondern wie im Verborgenen. Also Kapuze rüber und dann vielleicht einen falschen Bart angeklebt, ich weiß nicht. Vers 11. Da suchten ihn die Jünger während des Festes und sprachen: Wo ist er? Und es gab viel Gemurmel seinetwegen unter der Volksmenge. Etliche sagten, er ist gut. Andere aber sprachen, nein, sondern er verführt die Leute. Doch redete niemand freimütig über ihn, aus Furcht vor den Juden, also vor den Obersten. Als aber das Fest, Vers 14, schon zur Hälfte verflossen war, also nach 3-4 Tagen, da ging Jesus in den Tempel hinauf und lehrte. Und die Juden verwunderten sich und sprachen, woher kennt dieser die Schrift? Er hat doch nicht studiert. Also Jesus undercover, jetzt in diesem Fest, mischt sich unter die Menge und hört ein bisschen zu, was die Menschen über ihn sagen. Und er ist Gesprächsthema Nummer 1 bei dem Fest. Jeder redet über ihn. Entweder klasse oder der muss getötet werden. Aber keiner traut sich es laut zu sagen, weil diese religiösen Führer, die Hohepriester, ne, und der Ältestenrat, halt jeden aus der Synagoge schmeißen würden, der was Gutes über Jesus sagt, weil die wollen ihn tot sehen. Und auf einmal, nach 3 Tagen, obwohl die ihn umbringen wollen, geht Jesus in eine Synagoge rein und fängt an zu lernen. Und er war kein Gelehrter, sondern er war vom Beruf her, kam aus dem Dorf, ohne Ausbildung, und war Tischler. Zimmermann. Ist das gleiche, oder? Mhm. Na gut, dann war es halt ein Tischler. Ein Zimmermann. Ja. Dann war es halt ein Zimmermann. Jedenfalls war ungebildet. Das Einzige, was er eigentlich weltlich wissen dürfte, ist, wie man ein Dach baut. Ein Dachstuhl und so weiter. Ne? Und da steht jetzt dieser ungebildete Kerl, der nie studiert hat oder in der Schule war, in der Synagoge vor zigtausenden von Menschen und fängt an, Gottes Wort zu lernen und zu predigen. Und die Hohepriester stehen da, die jahrelang ihr ganzes Leben damit investiert haben, irgendwie Gottes Wort zu studieren, die Uni gedrückt haben damals, und ihre Zettel und Zertifikate haben und ihr Ansehen und ihr Namen, Dr. Professor, Dr. Med. Stoma, und die stehen halt immer da und sind die Obersten und ihr Volk könnt das Wort eh nicht verstehen, deswegen müssen wir es euch erklären. Ne? So wie es manchmal in der Kirche war oder heute leider noch ist, dass alle das gelehrt wird, legt die Bibel zur Seite, du musst nicht wissen, was Gott sagt, hör den Pfarrer zu, der sagt dir, was Gott ist und was Gott denkt. Und die hören ihn zu und sagen, Der hört sich an, als ob er studiert hat. Der hört sich an, als ob er gebildet ist. Woher hat er diese Weisheit? So, der hat Einblick in Gottes Wort, was wir noch nicht mal haben. Obwohl wir in den besten Unis studiert haben. So. Und genau das Gleiche haben sie über Petrus gesagt. Diesen dummen Fischer, einen von Jesus' seinen Jüngern. Als Petrus geredet hat und gelehrt hat, da waren auch die Hohepriester da. Und die Ältesten. Und die haben den dummen Fischer dort stehen sehen, diesen Hühner vom Mann, so ein, der wahrscheinlich noch nicht mal eine ordentliche Aussprache hatte, kennt der Dorf- und Dorfpups, so ein, und so ein, was so ein, stehen da, die gebildetsten Menschen damals zu der Zeit, stehen da, hören den, diesen dummen Fischer an und sagen, ey, boah, der hat diese Weisheit. So ein, das ist beeindruckend, was der zu erzählen hat. Und ich sag dir eins, wenn du mit Jesus unterwegs bist, so ein, und wenn du nicht nur mit Jesus zusammen bist, sondern wenn du die Bibel nimmst, so ein, dir Zeit nimmst und anfängst zu lesen und sagst, ich verstehe hier absolut gar nicht, das wird's langweilig, aber füll mich mit deinem Geist jetzt und erklär's mir. So rede du es und mach's lebendig. So ein, dann wirst du Gottes Stimme hören. Und dann wird Gott dir das erklären. Weißt du, ich bin zwar Pastor, und es ist wichtig für eine Gemeinde, einen Pastor zu haben, der hier sitzt, Gottes Wort nimmt und erklärt, was hier steht. So, aber noch wichtiger als ich ist unser gemeinsamer Pastor. Und das ist der Heilige Geist. Das ist doch der, der mich gelehrt hat. So, und Gott möchte, dass du das hier nimmst, was du gerade in deinen Händen hältst, auch wenn es nur Buchstaben sind, so, und nur Papier, was verwest irgendwann, aber er will, dass du das nimmst und liest und dass du ihn fragst, gib mir Weisheit, weil mir empfiehlt sie, gib mir Erkenntnis, so dass ich das verstehe. Und was hat das alles mit mir zu tun? Weil Gott möchte, dass du ihn kennenlernst, so wie er ist. Hätten wir die Bibel nicht, was wäre dann? Nehmen wir an, Gott hätte sich dagegen entschieden, die Bibel zu machen, über Zigtausende immer wieder Propheten und andere Menschen zu berufen, wo er sagt, schreib auf, was ich dir jetzt sag. So, nimm mal an, er hätte das nicht getan. Wir hätten das hier nicht. So, was wäre denn?
Ja, aber das im Prinzip nicht anders als die Kirche selber.
Ich denke, wir hätten Gottes Wort nicht mehr festgehalten.
Oder? Wir hätten gar kein Gottes Wort.
Ja.
Dann wäre das, was heute passiert in christlichen Gemeinden und weltweit in allen religiösen Dingen, so, du hättest überhaupt keinen Blick dafür, was denkt denn Gott nun wirklich? Wer ist er denn nun wirklich? Was ist Gottes Wort? Du hast die Originalhandschriften noch von den Jahrtausenden über. Sogar Gott hat dafür gesorgt, dass die erhalten bleiben. Und die stehen in Museen und überall und werden studiert und auseinandergenommen. So, zigtausende von alten Handschriften sind übrig geblieben und alle wurden miteinander vergleicht. Manchmal nur kleine Fragmente, aber selbst die wurden verglichen. Und es gibt keinen Fehler drin. So, weißt du, Gottes Wort ist von damals und von den Menschen. Und es ist real, das hat die Wissenschaft bewiesen. So kann also nicht mehr widerlegt werden. Und ich glaube, das versucht es auch nicht. So, aber wenn du sagst, Gottes Wort ist nicht wichtig und ich lasse das weg aus meinem Leben, ich glaube, was Stefan sagt oder was der Typ da hinten sagt, so, dann wirst du nur das glauben, was ich glaube. Und du wirst nicht tiefer sehen können. Und ich kann dir echt Mist erzählen. So, der größte Trick von Satan in der Gemeinde damals war, so, dass dieses Volk nicht Einblick hatten in Gottes Wort. Wissen noch den Lutherfilm, den wir gesehen haben? So, es gab diese riesen Kirche, die gesagt hat, nur durch uns kann man errettet sein. Katholische Kirche zu Luthers Zeiten. So, heute ist es ein bisschen anders. So, und es gab keine deutschen Übersetzungen oder in anderen Sprachen. Es gab nur Latein und es konnten nur Studierte lesen. So. Und die haben nur ein paar Sätze davon rausgenommen und haben das gelehrt. Nämlich, dass du ein Sünder bist und dass du die Hölle verdienst. So. Und das bezahlt werden kann. So. Die haben aber nicht gesagt, dass Jesus alles bezahlt hat und du überhaupt nichts hast zum Bezahlen. Sozusagen du das Geschenk annehmen musst. Sondern die haben es so verdreht, dass sie gesagt haben, du bist ein Sünder. Also kommst du in eine Hölle, so, und wenn du da nicht rein willst, dann kannst du dir das ein bisschen erkaufen. Also musst du uns Geld geben. So, und wir wollen Kirchensteuer haben und wir wollen, dass du das und das tust und das nicht mehr tust. So, und dann könnte es eventuell sein, dass du Gott gefällst und eventuell nicht so lange in dieser Hölle sein musst. So, Und die sind echt reich geworden und mächtig. Die sind durch die ganze Welt und haben alles niedergemetzelt und getötet, was den christlichen Glauben nicht annehmen wollte. So, und die Welt denkt, das ist Jesus und das ist Gott. Dann gab es aber die Zeit, dass Gott so Leute wie Luther erwählt hat. Hat sie gefüllt mit dem Heiligen Geist, hat ihm Mut und Kraft gegeben und hat ihm einen Auftrag gegeben. Nämlich hat gesagt, ich habe dir beigebracht, dass du übersetzen kannst von Latein auf Deutsch. Also übersetzt jetzt die Bibel und schenkst dem Volk. Und das Volk fing an, die Bibel zu lesen. Und was stand da? Gott hat uns ohne Sünde geschaffen, aber wir haben uns gegen Gott entschieden im Garten Eden und Gott hat uns aus Eden rausgeschmissen, weil er gesagt hat, ich kann mit der Sünde nicht zusammenleben, sonst werde ich selbst zur Sünde. So. Und der Mensch kam nicht mehr zurück zu Gott. Aber Gott liebt den Menschen so sehr, dass er alles gegeben hat, sodass der Mensch wieder zurückkommen kann. Weil Gott hat die 10 Gebote gegeben, sagt die Bibel, dass du Mensch erkennst, okay, ich bin nicht Gott, weil ich kann die auf Dauer nicht halten. Ich habe Fehler. So. Ist unmöglich, dass ich als Mensch die 10 Gebote halten kann. Das war der einzige Grund, warum Gott 10 Gebote gegeben hat, sagt die Bibel. Einfach nur, dass du erkennst, was Sünde ist und was nicht. Weil wenn du keine Gebote hättest und keine Regeln und Gesetze, dann wüsstest du nicht, ob du irgendwas falsch machst. Ne? Ist logisch. Wenn es aber ein Gesetz gibt, dann weißt du, entweder halte ich mich dran oder nicht. Und wenn du dich nicht dran hältst, dann musst du mit den Konsequenzen leben. Aber du weißt, du hattest eine Wahl. So, und Gott wollte uns zeigen, ihr seid so weit weg von dem, was ich bin. Aber ich will euch wieder dahin bringen, wo ihr seid. So, und was hat er gemacht? Er hat Jesus Christus unser Lamm geschickt und hat Jesus Christus an unsere Stelle geschlachtet. So, um uns sauber zu waschen, um uns zu ihm zu bringen, und das absolut kostenlos. Das nennt man Gnade. Gnade bedeutet übersetzt ein Geschenk, das du nicht verdient hast. Und Jesus, Gottes Gnade. Jesus ist unser Beweis dafür, dass Gott gnädig ist. Bei Jesus ist das Geschenk, das wir nicht verdient haben. Wir haben nicht das Leben verdient, sondern den Tod. So. Aber Gott liebt uns. Und Gott liebt jeden Einzelnen, kennt jeden Einzelnen, will jeden Einzelnen zu jedem Einzelnen reden. Weißt du, wenn du sagst, okay, ich habe mich für Gott entschieden, ich gehe mit ihm, aber das interessiert mich nicht. So, dann tust du mir echt leid. So, weil du Gott niemals kennenlernen musst. Nur aus dem, was Menschen dir sagen. So, und es geht nicht nur darum, Gott kennenzulernen, sondern Gott hat gesagt, er hat uns das Wort auch gegeben, um uns zu leiten. Weil er hat einen Weg für jeden Einzelnen von uns im Plan. So, und wenn du Fragen hast, dann geh da rein und sage, red mit mir. Und er wird dir Antwort geben. Und er wird dir Verse geben. So, und er wird es übersetzen in seiner Sprache, so dass du es verstehst. Und du wirst genau wissen, was Gott für dich will und hat und was nicht. So, und du kannst dich immer noch entscheiden, höre ich auf Gott oder gehe ich meinen eigenen Weg weiter. So, und es ist ein Trost. Wenn du an dem Punkt bist, wo du denkst, oh Mann, ich finde einfach keine Freude mehr, ich komme einfach nicht mehr klar mit der Welt, alles wird mir zu groß und viel zu schwer, so, dann hat Gott gesagt, hier drin findest du Trost. Das ist ein Versprechen. So, mach die Bibel auf, irgendwo fang an zu lesen und Gott wird zu dir reden und dich trösten. Und du wirst wieder Freude haben. Und die Menschen hier dachten nur an sich. Und ich kann dir eins sagen, das Dümmste, was du ein Mensch machen kannst, ist ohne Gott zu leben. So, weil guck dir die Welt an. Guck dir die Menschen an, guck dir deine Freunde an, guck dir dein Umfeld an. So, jeder strebt nach irgendwas, was viel zu weit weg ist. So, jeder ist irgendwie frustriert, hat keinen Plan, hängt einfach nur ab, so weil er nicht weiß, was er machen soll. Das Leben hat keinen Sinn für die meisten Menschen. So, oder sie sind depressiv, so, oder nur wütend, nur am Alkohol, nur an irgendwelchen Drogen, um wenigstens die Zeit, wo sie auf dem Trip sind oder im Rausch, so zu ertragen. Weil in den Momenten, da lässt sich alles leicht ertragen. Ich kenne das noch. So, aber sobald du wieder nüchtern wirst, merkst du, wie scheiße es wirklich wieder ist. Und dass du in deinem eigenen Kot sitzt. So, und stinkst. So, und ich sag dir eins, dann gehst du zu Gott und sagst, hier ist mein Leben ohne Plan, ohne Sinn. Guck, es stinkt und ich bin dreckig, weil ich bin nicht du. So, und ich erkenne, ich bin Sünder und hab Mist gemacht. Sohn und du bist sinnlos und du bist liebend und gnädig. So, bitte nimm mein Leben und schenk mir ein neues. Und in dem Moment schenkt er dir ein neues. Und dein Leben wird sich verändern. Weil wenn Gott dich berührt, dann verändert das. Und Gott sagt, ich gebe dir ein neues Leben, du fängst neu an. Ab dem Moment an, wo du dich für mich entscheidest, fängst du neu an. Du gehst neue Babyschritte. Schritt für Schritt. So, und ich werde dir Weisheit geben und Erkenntnis. Ich werde dir Liebe zeigen und Liebe geben. Ich werde dir erklären, dass es was Gutes gibt. Ich werde dir einen Plan geben für dein Leben. Ich werde dir Sinn geben. Ich werde dir Freude geben. Ich werde dir Frieden geben. Und ich werde dieses tiefe Loch in deinem Inneren füllen. Und zwar mit allem Guten, was ich habe. So, willst du ein Leben in Fülle haben und willst du ein Leben haben, was wirklich Sinn macht und dich einfach nur ausfüllt, sodass du sagst, ich bin da und das ist das, was ich brauche? So, dann gibt es nur einen Ort, wo du das findest. Vers 21. Jesus antwortete und sprach zu ihm, ein Werk habe ich getan und ihr alle verwundert euch. Darum sage ich euch, Mose hat euch die Beschneidung gegeben, nicht, dass sie von Mose kommt, sondern von den Vätern. Und ihr beschneidet den Menschen am Sabbat. Wenn ein Mensch am Sabbat die Beschneidung empfängt, damit das Gesetz Moses nicht übertreten wird, was zürnt ihr mit mir denn, dass ich den ganzen Menschen am Sabbat gesund gemacht habe? Richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Und bei religiösen Menschen ist es halt so, dass sie dir sagen, was du zu tun hast und was nicht. So, aber selber führen sie auch kein gerechtes Leben. So, weil ich kann dir sagen, ey, das und das und das darfst du nicht. So, steht hier. Aber ich selber bin nicht fähig, das zu halten. Weil ich tue das auch. Weil ich auch ein Sünder bin, menschenschwach und dumm. So, voller Leidenschaft und Begierden für Sachen, die mir nicht gut tun. Ist ganz logisch. Und ich sündige immer wieder, obwohl ich es nicht will. So, weil ich weiß, jede Sünde hat Einfluss auf dich und auf andere. Und du musst gerade stehen. Irgendwas geht immer kaputt. Und musst dann erst wieder gepflegt werden. Es ist echt mies, wenn du hinfällst. Weil es tut weh, du hast Schramm und es muss es wieder heilen. So, aber Gott hebt dich trotzdem wieder auf, wenn du in Jesus bist. Stell dich hin, mach dich sauber, verarztet die Wunden und lässt es heilen. So, weißt du? Und er bringt dir Laufen bei. So. Und im 1. Petrus steht, so, wenn du sagst, du bist kein Sünder, dann lügst du. So. Und Petrus war der Leiter von allen. So, weißt du, das war der, wo Jesus gesagt hat, du bist der Gründer von allen Gemeinden, von der Urgemeinde. So, dieser dumme Fischer, ne? So. Und ich werde dir Weisheit geben und ich werde dir Erkenntnis geben. So. Solange du in mir bleibst und mich suchst und mich um Rat bittest, so, wirst du nicht fallen. So, wird niemand stärker sein als du. Und ich werde deine Sünden wegwaschen und will dich wieder weiß machen. So. Aber lehre Liebe und lehre Gnade, sodass die Menschen das erkennen. So. Also wenn du lebst und mit Menschen redest, dann zeig den Menschen, dass Gott Gott ist. Und zwar hat er Macht. So, und zwar ist er groß. So, er könnte uns drücken, wie wir Ameisen zu quetschen. Nur ohne, dass er seinen Finger braucht. Er braucht nur ein Wort zu sprechen, und es passiert. So, weißt du, von daher sollte man Respekt haben vor Gott. So, aber er ist auch ein Vater. Und wir sind seine Kinder. Der ist auch liebend und zärtlich. So, und sanft. Sogar in seiner Größe. Weißt du, lass die Menschen hören, dass Gott gerecht ist und nicht sich drehen kann. Und lass die Menschen hören, dass er liebend und vergebend ist. So, obwohl er gerecht ist. Und zum Schluss Nummer 1. Weisheit und Erkenntnis. Weißt du, Gott möchte aus uns Lehrer machen. Es kann sein, dass ihr nie vor einer Gemeinde sitzt und Pastor werdet. Aber ihr werdet ein Pastor, hundertprozentig. Und zwar als Ehemänner. Weil Gott hat gesagt, so ein, der Mann ist das Haupt der Frau. Das heißt nicht, dass der Mann über der Frau steht, so, sondern beide stehen gleich. So, aber der Mann hat die Leiterfunktion bekommen. In Gottes Augen. So, heute ist es ein bisschen anders, Emanzipation und so, ne? So, aber in Gottes Augen sieht das immer noch so aus, wie es sein muss. So, der Mann ist der Leiter und trägt die Verantwortung für die Familie. Der Mann ist dafür da, darauf zu achten, dass die Frau Gottes Wort bekommt. So, und darauf zu achten, geistliche Entscheidungen zu treffen. Der Mann ist verantwortlich, für seine Familie zu beten und zu sagen, hey, das ist nicht der richtige Weg. So, der Mann ist dafür verantwortlich, seine Frau ins Gebet zu bringen. So, und wenn du keine Zeit mit Gottes Wort und mit Jesus verbringst, dann wirst du kein geistlicher Leiter sein, sondern nur menschlicher. So, und dann wirst du genauso leiten wie jeder andere Mann. Und ohne Gott leiteten wir ziemlich mies. Siehst du, wie viele Ehen jetzt kaputt gehen? So. Aber mit Gott halten die ihn. Und zwar ein Leben lang, obwohl es genauso schwer ist. Und genauso nervig manchmal. So. Wisst ihr? Aber Gott gibt dir was, was du nicht hast. So. Und er ist das, was uns verbindet. So. Und dafür brauchst du eine Menge Erkenntnis und eine Menge Weisheit. Und Erkenntnis und Weisheit liegt zwar dicht beieinander, ist aber ein extremer Unterschied. Will ich nur sagen, dass du das verstehst. Erkenntnis bedeutet, dass du irgendwas verstehst. Wenn du sagst, du kennst Gott, dann heißt es, du hast Erkenntnis bekommen darüber, über Dinge über ihn. So, und du weißt mehr über ihn, okay? So, und du hast Wissen. Aber du hast keine Weisheit. Ja, du kannst alle Erkenntnis der Welt haben und trotzdem ohne Weisheit. Weisheit bedeutet, dass du das umsetzen kannst, was du weißt. Weisheit bedeutet, dass du es tust. Weise Meister im Karate oder so, das sind nicht die, die alle Dinge wissen und so, der Schwan und was weiß ich, sondern die Meister sind die, die darin geübt sind, in Geduld und in Ausdauer so, und im Verharren, das anzuwenden, was sie wissen. Und fähig sind, dann auch das anderen weiterzugeben. Weil wenn du was kannst, dann kannst du es auch erklären. Wenn du nur was weißt, dann wird das eine ziemlich trockene Geschichte. Also willst du weise werden in deinem Leben, und Weisheit ist wichtiger als Erkenntnis, so willst du weise werden, so dann musst du dich darauf konzentrieren, auf das anzuwenden, was du schon weißt. So, wenn du nur nach Wissen trachtest und Gott kennenlernen willst, so dann wirst du ein Theologe. Und Theologe wissen eine Menge. Da ist auch kein Leben drin, keine Praxis. Und Gott möchte, dass du praktisch wirst. Gott möchte, dass du anwendest, was du lernst. Gott möchte, dass du anwendest, was du weißt, was er dir erklärt hat. Also von daher sagt Gott in seinem Wort, weil wir können es nicht anwenden von uns aus. So, und sagt er, wem Weisheit mangelt, der soll zu mir kommen und ich werde ihm geben. Und das bedeutet, wenn du es nicht hinkriegst, die Dinge zu tun, die, wo du weißt, so, das ist wichtig und dran, so, und das hat Gott mir jetzt persönlich gesagt, so, dann geh zu ihm und sag, Mann, ich krieg's nicht gebacken. Gib mir Kraft und hilf mir. Und er wird dir die Stärke geben und den Willen und er wird dich verändern. Gott hat so viel Segen für uns. Von daher, lasst ihn uns nehmen. So, lass uns noch beten. Ja, ich danke dir, dass du nicht verlangst, dass wir was machen müssen, um dir zu gefallen, sondern du liebst uns, obwohl wir noch gar nicht für dich gemacht haben. So, du hast uns von Anfang an geliebt, wo wir noch gar nicht da waren. Das ist wunderbar zu wissen. So, ich danke, dass ich mich in dich verlieben darf. So, dass du alles bezahlt hast im Kreuz, Jesus. So, für mich, weil ich nicht bezahlen kann. Ich bin kein gerechter Mann auf Dauer. Aber du machst mich gerecht. Dafür danke ich dir. Und ich danke, dass du in unserer Schwachheit zur Geltung kommst. Dass du, wenn wir schwach sind, unsere Stärke bist, wenn wir dir vertrauen. Also schenke uns Vertrauen in dich. Wir wollen dir unser ganzes Leben geben. Wir wollen nicht halbherzig sein und sein wie die Pharisäer, die zwar viel wissen, aber nichts können, außer zu quatschen. So, die zwar sagen, das erste Gebot liebt Gott und liebt deinen Nächsten, aber niemanden lieben außer sich selbst. So, du mach uns real und echt und hilf uns dabei. So, du weißt, was wir brauchen, um zu verstehen und dich zu sehen. So, sind wir noch.